Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute haben wir das spannende Thema Medikamente und wie wirken sie bei Männern und Frauen. Gibt es da Unterschiede? Und ich darf heute Frau Magistra Martina Anditsch herzlich im Podcast begrüßen. Sie ist Leiterin der größten Apotheke des Landes, nämlich der Apotheke im Allgemeinen Krankenhaus im AKH in Wien.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Liebe Frau Magistra, Sie beschäftigen sich mit dem Thema Gender und Gendermedizin schon lange, aber es ist erst relativ kurz in der Pharmazie tatsächlich evidenzbasierte statistische Auswertungen, ist eigentlich diese biologische Komponente des Geschlechts als Folge hat. Bitte erzählen Sie uns kurz, wie sind Sie auf das Thema Gender gekommen?
Sehr gerne. Hier im AKH war schon immer das Zentrum von den Experten, die sich mit Gender, aber auch mit, so wie Sie gesagt haben, mit einfach den physiologischen Unterschieden Mann und Frau und dadurch dem unterschiedlichen Ansprechen von Medikamenten beschäftigt haben, in Form von beginnenden Studien, natürlich noch kleine Fallzahlen. Und da kamen natürlich viele pharmazeutische Aspekte, viele Fragen zu Nebenwirkungen. Und deswegen wurde ich von den Expertinnen im Haus gefragt, ob ich mich nicht auch mit dem beschäftigen kann. Das liegt jetzt so in etwa 10 Jahre zurück. Richtig intensiv damit beschäftigt, wo ich wirklich sagen kann, es geht jetzt nicht nur um unterschiedliche Adherence, also nimmt der Mann und die Frau unterschiedlich gerne Medikamente ein, die Medikamententreue, was auch wichtig ist. Nein, es geht hier wirklich um das Mann und Frau, unterschiedliche Hormonsituation und hat das einen Einfluss auf Medikamente. Und das war so spannend für mich, dass ich gesagt habe, ich möchte mich damit mehr beschäftigen. Und seit circa 5 Jahren versuche ich hier alle Literatur, die es gibt dazu, hier zu lesen und zu bewerten, selbst auch in Studien beteiligt zu sein und noch mehr Informationen zu bekommen. Und es gibt bei manchen Medikamenten schon ganz gut etwas, also zum Beispiel bei bestimmten Schmerzmedikamenten oder Psychopharmaka. Bei anderen sind wir noch ganz am Anfang.
Bei den Schmerzmedikamenten ist ja schon interessant, also die Frauen gelten immer wieder als wehleidigeres Geschlecht und sie jammern so viel und dergleichen. Und gleichzeitig kriegen Frauen die Kinder und weiß nicht, wie das wäre, ob wir nicht standardmäßig Kaiserschnitt hätten, wenn Männer die Kinder bekämen. Also das heißt, da gibt es einfach unterschiedliche Aspekte. Können Sie vielleicht am Beispiel Schmerz deutlich machen, was ist da der Unterschied und was hilft Frauen besser und was hilft ihnen schlechter, auch was das Nebenwirkungsprofil angeht?
Prinzipiell muss man da unterscheiden, in welcher Hormonsituation die Frau ist. Das ist ganz wichtig. Das heißt also, junge Frauen, Frauen, wo also hier Östrogene eine große Rolle spielen, die unterscheiden sich ganz wesentlich vom Ansprechen zum Beispiel von Morphin, also einem starken Opiat, einem starken Schmerzmittel von den Männern, weil hier die Östrogene dafür verantwortlich sind, dass also hier Morphin im Körper an speziellen Stellen, sogenannten Rezeptoren, dort stärker andockt und stärker wirkt. Wenn man das jetzt aber weiterspielt und sagt, wir sind noch nicht so weit, wir berücksichtigen das nicht, wir haben eine Standarddosis, dann kommt diese Standarddosis vom Morphin aus Studien an Männern. Das heißt, dass die Frauen, junge Frauen, ungefähr bis zur Menopause, also das heißt also hier ab beginnend 50, hier einfach überdosiert sind und damit die Gefahr von Nebenwirkungen größer ist. Und das konnte man auch nachweisen. Die haben mehr Übelkeit auf diese starken Analgetika. Teilweise auch Probleme, dass sie schlecht atmen können. Das nennt sich Atemdepression, also auch lebensbedrohliche Zustände, häufiger beschrieben sind als bei Männern. Und man müsste bei Frauen, und die Richtung geht es schon, hinsichtlich dieser starken Schmerzmedikamente wirklich langsamer antitrieren, niedrigere Dosierungen nehmen als bei den Männern. Ab der Menopause, wenn die Östrogene zurückgehen, da nivelliert sich der Unterschied dann im Bereich der Schmerztherapie. Das heißt, bei Patientinnen und Patienten über 65 kann man dann sagen, dass hier annähernd die Wirkung und auch die Nebenwirkungen ähnlich oder gleich sind. Aber ansonsten auch zum Beispiel ein anderes Präparat, ja, das hier sehr gerne verwendet wird, das nennt sich Ibuprofen. Das gibt es in der Apotheke sogar schon ohne Rezept, dass man hier auch weiß, dass also hier bei Männern dieses Produkt schneller wirkt, intensiver wirkt als bei Frauen. Und dass also hier dabei dann in umgekehrter Weise die Frauen sagen, ich spreche überhaupt nicht auf das an, das Medikament. Ja, die müssten da hier eine etwas höhere Dosis nehmen, damit sie also hier in Anspruch haben. Also Sie sehen, das ist ganz unterschiedlich.
Gerade das Ibuprofen wird ja sehr häufig im Zusammenhang mit Regelbeschwerden genommen. Das heißt, dann nehmen Frauen eigentlich ein Medikament, das leider nicht so wahnsinnig wirksam ist.
Ja. Da im Prinzip schon. Wenn ich aber jetzt weiß, dass also hier, ich sage jetzt einmal, die Dosierung in den Tabletten, die Sie nehmen, so eigentlich hoch ist, dass auch bei Ihnen hier ein Ansprechen ist, wäre dann es einfach so, dass bei Männern einfach hier eine niedrigere Dosierung notwendig wäre. Also das heißt, wenn ich also hier ein Dex-Ibuprofen mit 400 Milligramm habe, dann ist das schon eine sehr hohe Dosierung, aber die Standarddosierung bei Menstruationsbeschwerden. Das heißt, es werden die meisten auch einen Effekt haben. Auf der anderen Seite ist es so, dass man trotzdem hier mal mit 200 Milligramm probieren sollte, ob das nicht ausreichend ist, weil eben, wie gesagt, da auch hier von den Hormonen unterschiedliches Ansprechen aufgezeigt wird.
Ändert sich das dann auch nach dem Wechsel? Weil das Ibuprofen ist ja auch etwas, was so bei Gliederschmerzen und dergleichen genommen wird. Ist da der, gleicht sich der Effekt dann an, oder?
Ja, es ist ebenfalls ein Effekt, der auf die Hormone, auf die weiblichen Hormone, auf die Sexualhormone, auf das Östrogen zurückzuführen sind. Also das ist eigentlich sehr viel, ja, dass also hier das Östrogen sehr viel dafür verantwortlich ist, dass ich ein unterschiedliches Ansprechen habe von Arzneimitteln. Aber auch Frauen zum Beispiel Medikamente anders verstoffwechseln, also in der Leber über ein Enzymsystem. Und das ist bei Männern und Frauen oft unterschiedlich ausgebildet. Das heißt, dass also hier manche Medikamente hier bei Frauen langsamer verstoffwechselt werden. Das heißt, dass sie länger wirken und dann brauche ich niedrigere Dosierungen. Fentanyl zum Beispiel, das ist auch in Pflasterform, gibt es das zur Schmerztherapie. Und dass also hier das beobachtet worden ist und auch bei älteren Frauen. Also das ist etwas, was nicht nur hier vom Östrogen abhängig ist, sondern das ist einfach die Physiologie bei den Frauen unterschiedlich hier eine Verstoffwechselung als bei den Männern. Da ist hier nicht so sehr krass der Unterschied zwischen jungen Frauen und älteren Frauen.
Ich habe gehört, dass gerade diese Medikamentengruppe, die so unter Mother's Little Helpers, die Benzodiazepine, dass die auch von Frauen langsamer verstoffwechselt werden. Und das heißt, dass die dann tatsächlich natürlich auch gerade da viele Hangover haben. Das hat auch damit zu tun, oder?
Gut, dass Sie das ansprechen. Das ist das erste, da gibt es ein Präparat dazu, das in Amerika zum ersten Mal eine unterschiedliche Zulassung bei Mann und Frau bekommen hat in der Dosierung. Das ist das Zoldem. Und das ist also hier diese sogenannte Z-Substanz, sehr ähnlich den Benzodiazepinen, wird gerne zum Schlafen verwendet. Und da hat man gesehen, die Standarddosierung war 10 Milligramm. Das war viel zu hoch bei Frauen. Die sind verwirrt geworden in der Nacht, die sind davongelaufen, haben dann gar nichts mehr gewusst, hatten diesen Hangover am nächsten Tag, sodass sie gesagt haben, Studienergebnisse haben gezeigt, Real-Life-Data, Phase 4 Studien, 5 Milligramm ist die Maximaldosis bei Frauen und 10 Milligramm bei Männern. Das ist das erste Präparat, das hier schon Mann und Frau in der Dosierung hier unterscheidet, aufgrund der Datenlage.
Das ist sehr spannend, ne?
Ja, also es geht in die richtige Richtung. Bei Antidepressiva, das sind Erfahrungswerte. Die Psychiater wissen das, dass man also hier Depressionen treten bei Frauen hier öfters auf als bei Männern. Das Ansprechen von Antidepressiva ist bei Mann und Frau ganz unterschiedlich. Das kommt darauf an, welche Neurotransmitter sie beeinflussen. Also da ist es auch so, da muss man einfach schauen, wenn ich kein ausreichendes Ansprechen habe, switch auf ein anderes Präparat. Auch langsam mit der Dosierung anfangen. Also das also auch hier berücksichtigen, dass hier Unterschiede sind.
Die Frauen müssen niedriger einsteigen, oder?
Ja, auf alle Fälle, wenn, vor allem wenn sie dann älter werden, dass also hier dann dazu kommt, ich habe eine unterschiedliche auch Ausscheidung über die Niere. Das heißt auch hier, die Nierenfunktion ist bei Männern ausgeprägter, schneller quasi. Die Niere ist ja unser Ausscheidungsorgan. Das heißt, das bestimmt, wie hoch der Anteil ist, was also hier vom Medikament quasi den Körper wieder verlässt. Wenn das geringer ist, dann bleibt es länger im Körper und dann muss die Dosierung angepasst werden. Und das ist bei Frauen wieder langsamer Das heißt, die scheiden langsamer aus als Männer. Damit muss ich hier aufpassen und noch vorsichtiger sein mit dem Einstieg der Dosierung. Ich muss dann schon auch raufgehen, je nach Ansprechen, aber langsam, damit ich Nebenwirkungen verhindern kann.
Sie haben gesagt, Depressionen sind bei Frauen häufiger als bei Männern. Die Untersuchung, die ich kenne, heißt, dass die Frauen eher bereit sind, ihre Depressionen behandeln zu lassen und dass die Betroffenheit eigentlich unter Männern mindestens gleich hoch wäre, was sich ja auch in den deutlich vervierfachten Zahlen der Suizide zeigt.
Ja, vollkommen richtig. Das ist genau das, dass also hier gerade hier Mann und Psychiater, Mann und psychische Erkrankung, das passt nicht zusammen. Das ist einfach, passt nicht zur Männlichkeit, sich das eingestehen, dass das ja auch eine Erkrankung ist und dass man da auch Hilfestellung annehmen sollte, sondern man versucht das, so wie Sie sagen, zu verbergen, was dann zu dramatischen Folgen mit der also Suizid auch führt. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber auch beim Ansprechen dann der Medikamente sollten die Männer sich bereit erklären, was ich hoffe, dass es mehr werden sollte, sich auch also hier Unterstützung zu holen, dass auch hier die Antidepressiva bei Mann und Frau eben unterschiedlich wirken, je nachdem, ob sie auch Serotonin, Noradrenalin beeinflussen und dass also hier bei der Auswahl auch bei den Psychiatern schon darauf Rücksicht genommen wird. Ja?
Es ist ja eine Nebenwirkung, dass es zu erektilen Dysfunktionen kommt.
Richtig.
Ich kenne, dass das bei Männern angesprochen wird und
ja.
Nicht bei Frauen. Das heißt, die Frauen werden nicht gefragt, ob ihr Orgasmus erleben oder ihre Orgasmushäufigkeit dadurch beeinträchtigt wurde. Und ich denke, das ist schon auch irgendwie echt mühsam, ne?
Ja, auch das ist etwas, was sich ändern muss. Auch das ist das aus der Geschichte, dass sexuelle Dysfunktion scheinbar aus der Historie für die Männer stärker psychisch belastend ist als für Frauen. Und deswegen wird das, ja genau, ich bin ganz bei Ihnen, das ist nicht so. Nur, da ist das Umgekehrte. Frauen sprechen über das nicht so sehr. Frauen tolerieren das, wenn das so sein muss und ich dann von dem Präparat besser profitiere, so soll es so sein. Bei den Männern ist das ein No-Go und ein Ausschlusskriterium oder ein Faktor für eine schlechte Compliance. Sie nehmen das einfach nicht, weil das ist für sie einfach ganz, ganz wichtig, dass hier alles funktioniert. Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Auch hier ein Umdenken. Auch hier sexuelle Dysfunktion kann bei Frauen genauso auch auftreten.
Ich denke, es ist wichtig, dass Frauen auch wissen, dass das eine Nebenwirkung sein kann und dass das nichts mit Frigidität oder sonst irgendwas zu tun hat, sondern auch biologische Folgen haben kann. Wenn wir auf ein Medikament, das sehr häufig verwendet wird und sehr in der Prävention auch verschrieben wurde, das Aspirin, da hat es einige interessante Veränderungen gegeben. Könnten Sie da unseren Zuhörerinnen, Frau Magistra Anditsch, auch sagen, was ist da jetzt eigentlich der letzte Stand der Wissenschaft?
Aspirin, wir sprechen hier von dem Aspirin 100 Milligramm, das sehr oft auch als Kinderaspirin bezeichnet wird, das nicht zur Schmerztherapie eingesetzt wird, sondern um einen Gefäßverschluss zu verhindern, um das Blut zu verdünnen, um damit bei Patienten, die bereits einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatten, die Gefäße quasi offen zu halten, um einen weiteren zu verhindern.
Das wurde aber auch Frauen und Männern als Prävention empfohlen, sehr lange. Das heißt, jede, die ein gewisses Alter erreicht, kriegt dann das Kinderaspirin verschrieben.
Gott sei Dank ist man davon jetzt sehr weggegangen, weil man gesehen hat, dass also doch hier ein erhöhtes Blutungsrisiko vorliegt in der Langzeitgabe. Weil die schlucken das jeden Tag, ja. Und dass also hier einfach Mikroblutungen auftreten, es zu einer Zerstörung des Mikrobioms auch kommt und es kommt zu Blutungen. Und deswegen war Gott sei Dank so eine Nutzen-Risikobewertung auch in zahlreichen Studien, sodass man eben gezeigt hat, nicht zur sogenannten Primärprävention, also wirklich schon absolute Vorbeugung. Also ab 50 schlucke ich mein Aspirin, damit ich keinen Herzinfarkt kriege. Nein. Ja, vielleicht schützt mich das ein bisschen mehr, aber die Datenlage hat es nicht gezeigt und nicht bestätigt. Es schützt mich nicht mehr vor Herzinfarkt, aber es erhöht das Blutungsrisiko enorm. Und deswegen in all den Guidelines und Richtlinien hat man gesagt, Sekundärprävention. Das heißt, wenn ein Event da war, dann natürlich, dann ist klar, dann brauche ich es, ja, und dann muss ich es in der Dauertherapie geben. Teilweise, wenn es ein Myokardinfarkt war und es wurde ein Stent gesetzt, sogar mit einem anderen Medikament noch in Kombination für eine kurze Zeit. Aber ja, das ist richtig. Und besonders bei Frauen ist diese reine Prävention, Vorbeugung, bevor noch ein Event da war, abzulehnen, weil hier das Blutungsrisiko sich gezeigt hat, dass es noch höher war als bei Männern.
Das hat sehr lange gedauert, weil die Untersuchungen tatsächlich ja nur an Männern stattgefunden haben. Und bei Männern hatte es dann noch eher funktioniert, aber auch jetzt bei Männern nicht mehr in der Prävention, oder?
Nein, auch bei Männern nicht. Nein. Aber genau das ist der Punkt, dass eigentlich erst seit kurzer Zeit, sollen es 3 Jahre sein, von der EMA, unserer Zulassungsbehörde in Europa, gefordert wird, wenn neue Medikamente, da ist die Betonung halt auf neue Medikamente, in den Handel kommen, dass hier dabei sehr wohl bei den Studien entschieden werden muss, das Ansprechen, die richtige Dosierung Mann und Frau. Und das braucht, bis es in der Praxis dann wirklich relevante Ergebnisse zeigt, ja, sodass jetzt die ersten neuen Präparate mit diesen unterschiedlichen Dosierungen kommen.
Magistra Andretsch, ich bin sehr froh, dass Sie sich mit dem Thema beschäftigen und damit einfach uns allen, die auch in der Frauengesundheit aktiv sind, die Möglichkeit geben, da ja sich auch informieren zu können. Gibt es noch weitere Medikamente, wo Sie sagen, da müssen wir drauf schauen? Und
Ja, ein großes Anliegen. Und zwar ist der Einsatz von Beta-Blockern. Und zwar viele Frauen entwickeln eben auch in diesem Fall aufgrund von Abnahme der Sexualhormone im beginnenden, also hier menopausalen Bereich, den sie dann erreichen, so ab 50 plus, einen höheren Blutdruck zu entwickeln. Und es ist so, dass reflexartig hier sehr gerne sogenannte Beta-Blocker verabreicht werden. Und diese Beta-Blocker gerade bei Frauen sehr, sehr stark zu einer Abnahme der Herzfrequenz führen und damit zu Schwindelsymptomatik, zu Müdigkeit führen, zur Antriebslosigkeit und hier wirklich bei dieser Gruppe mit ganz niedrigen, wirklich Bröseldosierungen gestartet werden soll, um zu sehen, wie die Patientin drauf anspricht, beziehungsweise eventuell andere Blutdrucksenker eingesetzt werden. Auch bitte Phytopharmaka mal berücksichtigen. Warum nicht, wenn der Blutdruck nicht also hier so extrem hoch ist, dass man also hier sagt, man kann hier schon auch mit als entsprechenden pflanzlichen Produkten mit also hier Phytopharmaka, ja, also nicht mit Tees, sondern mit standardisierten Produkten versuchen, hier möglichst nebenwirkungsarm den Blutdruck zu senken. Ist es dann notwendig, Blutdruckmedikamente zu nehmen? Ja, klar, aber bitte bei Beta-Blockern vorsichtig. Und natürlich das Zweite, die Gruppe Calcium-Antagonisten. Das ist also das Amlodipin, sicher auch schon gehört, wird sehr gerne auch in Kombination mit anderen eingesetzt. Frauen bekommen unter Amlodipin wesentlich häufiger Beinödeme als Männer. Vielmehr diese Wassereinlagerung, die sehr unangenehm ist, die also wer möchte schon gerne als Frau so dicke Beine haben, abgesehen davon, dass es schmerzt. Das heißt, da gibt es zwei Sachen, niedrig dosierend starten und die Dosis am Abend geben, weil dann also die Beine hochgelagert sind beim Schlafen und damit diese Beinödeme reduziert werden. Also ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass die Sensibilisierung jetzt schon gegeben ist. Mann und Frau sind nicht gleich. Das ist angekommen bei vielen praktischen Ärzten, dass die das berücksichtigen und sagen, ich muss bei der Frau aufpassen, um mir einfach Nebenwirkungen zu reduzieren mit der Dosierung bei bestimmten Produkten, bei bestimmten Präparaten.
Das hörte ich jetzt zum ersten Mal. Das ist
Auch
natürlich,
Studien dazu, ja.
ja, weil das ist natürlich etwas, wo ganz viele Frauen auch auf diese schweren Beine und so darunter leiden. Und das gilt dann als Bindegewebsschwäche und zu
Ja.
wenig und so. Und das hat tatsächlich auch mit den Medikamenten, kann mit den Medikamenten zu tun haben. Ich habe immer wieder gefragt, wo finde ich Ärztinnen, die das berücksichtigen? Und da sehe ich so ein bisschen da, weil die einen haben das Kardiologische, die anderen, so wie Sie, Gott sei Dank, diese pharmazeutischen Sachen. Und wo können eigentlich Frauen diese geschlechtsspezifischen Informationen auch der Medikamentenforschung besten finden? Indem sie bei Ihnen anrufen?
Ein bisschen schwierig, ja. Nein, Sie haben vollkommen recht. Ich freue mich trotzdem, dass es schon hier eine Gesellschaft gibt für Gendermedizin. Die kann man googeln. Da haben wir österreichweit hier jetzt wirklich Expertinnen, wie zum Beispiel die Frau Professor Raab, die sich dafür sehr, sehr viel einsetzt, ja. Oder auch also hier, also viele verschiedene. Also in Linz gibt es hier Expertinnen, so wie Sie gesagt haben, natürlich oft spezialisiert Internistinnen, Kardiologen hier dabei, Psychiaterinnen auch, aber das ist eine schon wachsende Community und die findet man im Internet. Die machen auch Kongresse, die machen Veranstaltungen, die schreiben Artikel in zahlreichen verschiedenen Zeitschriften, auch also hier für patientenbezogene medizinische Zeitschriften, sodass sich da viel tut. Wir sind natürlich noch am Anfang, aber ich glaube, es ist prinzipiell einmal angekommen. Ich sollte aufpassen. Ich sollte bei bestimmten Dingen einfach also überlegen. Es sind noch nicht sehr viele. Es ist noch überschaubar. Ja, auch die Anzahl der Expertinnen, die sich damit beschäftigen und natürlich auch die Anzahl der Medikamente, wo ich eine gute Evidenz habe. Aber es ist im Steigen. Es ist im Zunehmen und es ist eine Sensibilisierung da. Einmal prinzipiell auch bis zum Patienten schon hin. Es gibt einen Unterschied. Frau und Mann schauen nicht nur anders aus. Ja, sondern von der Physiologie, wie die Fettverteilung ist, wie die Metabolisierung ist, wie die Ausscheidung ist, ja, wie die Hautzusammensetzung ist, das ist einfach anders. Und das müssen wir viel mehr berücksichtigen, schon bei der Forschung.
Gibt es noch andere Medikamente, wo Sie sagen, da muss man genau drauf achten? Also zum Beispiel fand ich interessant, dass das Johanniskrautöl, die Johanniskrautpräparate eine Auswirkung auf die Metabolisierung der Pille haben. Das habe ich mal gelesen und dass die Wirkung, die verhütende Wirkung der Pille herabsetzen können, was ja eine Katastrophe ist, wenn Frauen das nicht wissen, ne? Oder dass zum Beispiel die Pillendosierung von einer 60 Kilo Frau ausgeht und nicht von 120 Kilo oder so. Und das, also wir haben die Dimension Geschlecht, aber wir haben ja auch unterschiedliche Körperkonstitutionen, ne?
Ist es. Das heißt, wir gehen da natürlich noch weiter. Wir gehen dann nämlich in Richtung, dass jeder Mensch einen unterschiedlichen Metabolismus hat und eigentlich also hier, ja, Sex, Gender ein großes Thema ist, aber eigentlich die Genetik auch noch mit ins Spiel kommt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ja, Johanniskraut, absolut wichtig zu wissen, dass dies eingenommen, aber nur als Extrakt, bitte. Nicht als Tee. Tee ist egal, das sind ist der Wirkstoff, der dafür verantwortlich ist, dass andere Substanzen schneller abgebaut werden, der ist zu gering im Tee. Das macht nichts, auch wenn Sie 2 Liter Tee trinken, ja. Aber diese Extraktkapseln, die es gibt, ja, die ja auch bei Depression eingesetzt werden, wo es eine gute Studienlage gibt, sogar versus synthetischen Antidepressiva, dass also hier diese Substanzen den Abbau vieler anderer Substanzen beschleunigen und die Resorption von Östrogen, also die Aufnahme von Östrogen aus der Pille, aus diesen Präparaten reduzieren können. Und all diese Präparate, die Pille, die ist ja schon so niedrig dosiert wie notwendig, ja. Das heißt, wenn ich da eine Resorptionsstörung habe, also es nicht alles aufgenommen wird, ja, dann habe ich nicht die Sicherheit von 100%, sondern nur mehr 80% oder 90%. Das ist zu wenig, ja. Und das ist etwas, was natürlich auf alle Fälle die Information rauskommen muss, ja, dass das eine ganz große Rolle spielt, ja, und dass es natürlich Johanniskrautbabys gibt, ja, also dass hier Schwangerschaften aufgetreten sind, die nicht in erster Linie gewünscht waren, weil man geglaubt hat, dass man eigentlich verhütet. Nur leider mit Johanniskrautextrakt dazu, dass man zum Beispiel genommen hat, wegen so saisonaler Depression, Melancholie im Winter empfohlen bekommen hat, dass das dazu geführt hat, dass die Pille nicht ausreichenden Schutz gewährleistet. Vollkommen richtig. Muss man beachten, müssen die Ärzte, aber auch die Apothekerinnen, weil oft holt man sich diese Präparate in der Apotheke, unbedingt die Patienten informieren. Also es ist wichtig, dass die Expertinnen hier wirklich auf das schauen und dieses Wissen auch weitergeben, um dass also hier solche, wie sagt man jetzt, also hier Unfälle dann also hier nicht passieren, ja.
Teil unserer Strategie als Frauengesundheitszentrum in Vorträgen und dergleichen, genau darüber noch zu informieren. Gibt es noch Medikamente, wo Sie sagen, sollten Frauen wissen?
Also das ist eigentlich so
Ja.
Depressionen, Antidepressiva, Beta-Blocker, Amlodipin als kardiovaskuläre Medikamente, das Aspirin mit dem erhöhten Blutungsrisiko, wo es die Daten eben auch gut gibt, das Zoldem, also die Benzodiazepine auch aufpassen. Aber das ist prinzipiell so, da sehe ich also hier bei generell bei den Benzos natürlich eins hier so kurz wie notwendig und in der Dosierung, die man gerade braucht. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten, die
Ich hatte
mir einfallen.
auch gehört, das Ibuprofen fällt da drunter oder nicht drunter, also
Ja.
die Antirheumatika.
Ja, das Ibuprofen, das haben wir auch schon angesprochen, genau, dass man hier sagt, aber da geht es auch sehr in das Detail, dass man sagt, die entzündungshemmende Komponente, Ja, also es gibt ja die schmerzlindernde und die entzündungshemmende und die hängen sehr eng zusammen und es ist vor allem die entzündungshemmende Komponente, die bei Frauen geringer ist als bei Männern. Also ja, das also kann sein, aber wie gesagt, wie schon angesprochen, meistens nehmen sie eh alle ein 400 Milligramm gleich, also obwohl 200 Milligramm die Standarddosierung wäre. Das heißt also, in der Dosierung wird es egal sein und wird der Effekt bei Mann und Frau. Aber bei 200 Milligramm kann schon sein, dass es bei Männern rascher diese Entzündung nimmt, also diese rötenden, wärmenden Stellen an den Gelenken besser reduziert wird bei Männern als bei Frauen. Ja.
Frau Magistra Anditsch, das war ein sehr spannendes, interessantes Gespräch. Ich möchte den Kontakt gerne aufrechterhalten, weil ich denke, an dieser Information sind Frauen sehr, sehr interessiert. Und vielleicht gibt es da die Möglichkeit, dass, wenn sie da neue Erkenntnisse haben, mich ja einfach einkopieren.
Absolut. Es wird sich viel tun, ja, Gott sei Dank, wie gesagt, weil auch die gesetzlichen Auflagen jetzt ein anderes sind und es wird ankommen, auch in Österreich und wir werden bessere Daten haben und ich glaube, ein Update auf alle Fälle, also ich glaube, dass schon in einem Jahr hier wieder neue Erkenntnisse da sind, von denen dann wirklich die Frauen profitieren, wenn sie es erfahren und wenn auch also die Patientinnen mit diesen Erfahrungen zu ihren Ärzten gehen und sie darauf hinweisen und sagen, gibt es da eh kein Problem zwischen Mann und Frau?
Interessante ist, dass leider diese Informationen der Frauen an die MedizinerInnen ganz oft nicht ernst genommen wird. Das haben wir bei zum Beispiel Hormonspirale oder bei verschiedenen Medikamenten. Da heißt es dann, na, sie sind jetzt die Erste, die das hat. Und ich finde es sehr wichtig, Frauen zu ermutigen, auch dieses, selbst wenn sie die Erste bei dem Arzt sind, sind sie vielleicht nicht die Ärzte insgesamt immer.
Und der Arzt profitiert auch davon, ja, weil er dann auch seine Erfahrung natürlich vergrößern kann und das kommt der Nächsten schon wieder zugute, ja. Also nicht aufgeben, dranbleiben, nachfragen, lieber einmal mehr als einmal zu wenig.
Ja, Frau Anditsch, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und ich hoffe, wir können das irgendwann fortsetzen mit den neuen Daten.
Vielen Dank, danke für das gute und sehr konstruktive Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Toi, toi, toi weiterhin und bis auf bald. Dankeschön, danke.
Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.